Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Knarek.
Heute haben wir ein Thema, das wahrscheinlich jeder von euch kennt. Ihr steht vor eurer Tour, der Rucksack liegt offen auf dem Boden und ihr fragt euch, brauche ich das wirklich alles? Wir nehmen das Thema Minimalismus versus Maximalismus mit auf eine klassische Schwarzwaldwanderung. 2 Tage, 2 Nächte, Schwarzwald und 2 komplett unterschiedliche Philosophien. Die Frage ist, wer hat am Ende recht? Ich werde heute fiktiv den Part desjenigen übernehmen, der mehr Ausrüstung mitnimmt. Das heißt, ich bin der Maximalist. Ist das richtig so?
Ja, das kann man sagen.
Du wirst derjenige sein, fiktiv in dieser Podcast-Folge. Sagt man fiktiv?
Sagen wir jetzt mal so.
Wir sagen es mal so.
Weil es ist ja so, dass wir gehen jetzt in das Extreme rein. Du bist maximal, ich minimal. Was nicht immer der Fall ist. Manchmal bin ich der Maximale im Leben, manchmal weniger oder mal gemischt. Aber jetzt sind wir so.
Gut. Jetzt kommt die Frage, was packen wir denn in den Rucksack? Wir beginnen es mal im Überlebenskontext, da wir immer 3 Prioritäten haben, die wir in unterschiedlicher Reihenfolge abarbeiten müssen. Und die Zuhörer, die schon länger Bush Talk hören, die wissen genau, die 3 Überlebensprioritäten, die lauten, dass man Körper warm hält, 1. Überlebenspriorität, 2. Überlebenspriorität Flüssigkeit zuführen und die 3. zuführen. Entschuldigung, und die 3. Überlebenspriorität, dass man eben Nahrung zuführt. Und diese Überlebensprioritäten, die darf man in der Regel nicht vertauschen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo die 1. die 2. ersetzt und die 2. die 1. Aber wir fangen logischerweise bei der 1. an, der wichtigsten. Ich würde in meinen Rucksack eine dicke Isomatte packen. Was würdest du in deinen Rucksack packen?
Tja, keine Isomatte. Ui. Weil Isomatte, also je nach Isomatte, und wir sprechen da ja wirklich von einer guten isolierenden Unterlage für zum Schlafen, und die haben schon ein gewisses Packvolumen, und dieses Packvolumen möchte ich jetzt in diesem Fall einsparen. Wir gehen ja 2 Tage, 2 Nächte, und für diese 2 Nächte könnte ich improvisieren.
Interessante Aussage. Ich möchte nicht mit meinem Körper auf 8 bis 11 Grad kaltem Boden liegen. So ist technisch gesehen ungefähr die Bodentemperatur. Wenn man sich drauflegt, natürlich, wenn die Sonne drauf scheint, ist es wärmer, mhm, und je nach Temperaturkonstellation. Aber möchte ich einfach nicht. Wieso sagst du, du nimmst keine Isomatte mit?
Ja, ich kann ja in der Natur, wenn ich ja im Schwarzwald unterwegs bin, das sagt ja schon Wald, und Wald hat meistens auch Ressourcen, die ich nutzen kann. Ich würde mir für die Nacht einfach eine Unterlage bauen. Das heißt, ich nehme Reisig oder Hölzer und baue mir ein kleines Bett, eine bequeme Unterlage aus Naturmaterialien. Wenn ich dann vielleicht noch trockenes Moos finde, dann kann ich das auch ebenfalls als Unterlage nutzen, um mich eben von dieser Bodenkälte zu isolieren.
Sehr spannend, habe ich 50 Gegenargumente gefühlt.
Ja, kommen Sie mal.
Ich habe keinen Bock, im dreckigen Kram, in den Rohstoffen der Natur zu schlafen, wo dann irgendwie ein Käfer, eine Zecke rausgekrabbelt kommt. Und ich habe auch keinen Bock auf diesen Sammelaufwand. Ich möchte einfach, wenn ich den Tag beende, weil ich ja schon fix und fertig von meiner Wanderung bin, einfach die Isomatte ausrollen oder aufblasen, mich drauflegen und schlafen können.
Ja, aber was passiert, wenn du eben diese Isomatte dann aufrollst und merkst, ups, die hat ein Loch und die funktioniert nicht mehr? Dann musst du wieder auf das zurückgreifen, was ich eben schon kann, weil ich mache ja das nicht das erste Mal. Ich baue mir dann eine Unterlage, weil ich ja dann weg vom Boden sein muss.
Sehr spannend. Ich nehme einen Schlafsack mit, der auch über die Jahreszeit hinausgeht. Es gibt ja Sommerschlafsäcke, Winterschlafsäcke und 3 Jahreszeiten Schlafsäcke, jetzt mal vereinfacht dargestellt. Und auch wenn es vielleicht jetzt eine wärmere Jahreszeit ist, packe ich ein Modell ein, was vielleicht einmal eine deutlich kältere Nacht vertragen könnte. Was nimmst du mit?
Ja, das würde ich auch. Aber jetzt in diesem Kontext würde ich das nicht tun, weil auch da ist natürlich wieder das Packvolumen. Ich glaube, da kommt es wirklich dann auch darauf an, nämlich was für ein Füllmaterial habe ich im Schlafsack. Aber wenn wir aufs Minimalistische gehen, würde ich in diesem Falle auch nichts mitnehmen.
Ui.
Ja. Weil die Isolation, die kann ich mir auch aus Naturmaterialien bauen. Wenn ich nämlich einen Shelter mache, also einen Shelter, so ein A-Frame mit den Hölzern zusammengebastelt, dann mache ich mir wie ein Igel eine Behausung, und zwar fülle ich die mit dem Laub, was ich irgendwo im Wald natürlich finde, wenn ich in einem Laubwald bin, dann fülle ich dieses Shelter mit Laub und dann gehe ich einfach rückwärts rein, habe so meine isolierende Schicht und habe auch dementsprechend warm.
Also du kriegst dann in den Laubhaufen sozusagen,
genau,
rein.
Genau, rückwärts, so, okay. Vorzugsweise, dass du nicht erstickst.
Ja. Aber weißt du, ich bin jetzt den ganzen Tag unterwegs in diesem wunderschönen Schwarzwald, übrigens ein tolles Reiseziel. Ich wohne direkt da drin. Oh. Und du bist ja fix und fertig. Und dann musst du noch so ein Shelter bauen, über Stunden hinweg, und die ganzen Materialien sammeln. Das ist doch ungeil.
Wenn man das so anschaut, ja. Aber wenn du das Erlebnis dahinter siehst, dass du eben mit den Naturmaterialien, die eben zur Verfügung stehen, mal arbeitest, und es geht ja jetzt um diese Tour auch ein bisschen darum, zu sehen, wie geil es ist, was wir alles mitnehmen könnten oder können. Und das schätze ich dann viel mehr, wenn du nämlich nach einer langen Wanderung dann noch so eine Notbehausung baust und dieses Laub zusammenträgst, dann schätzt du umso mehr dann diesen Schlafsack wieder. Weil den gibt es ja nicht so einfach in der Natur zu finden, sondern das ist wirklich eine Ressource, die seinesgleichen sucht. Und deswegen ist es für mich jetzt in diesem Kontext wichtiger, dass ich eben mit diesem Laub auch umgehen kann und merke, oh, es ist relativ aufwendig, dieses Laub zu sammeln, aber es hat tatsächlich diese Wirkung, dass ich im Notfall, und das kann ja mal passieren, dass ihr euren Schlafsack verliert oder er geht kaputt, in Flammen auf oder was auch immer, dass ihr dann improvisieren müsst, und das wäre dieser Laubhaufen.
Spannend. Ich nehme in meinem Rucksack ein Tarp mit, weil ich mich vor dem Wetter und auch vor der Sonne schützen möchte. Was nimmst du mit?
Ich nehme eine Rettungsdecke mit. Eine Rettungsdecke ist viel kleiner, viel leichter. Sie ist zwar auch im Durchmesser ein bisschen kleiner, aber das würde mir reichen, um mich vor Regen und vor Wind zu schützen in so einer Notsituation.
Ich möchte aber nach meiner Tour, nach meinem anstrengenden Tag abends, kein Geknister haben. Ich möchte, wenn der Wind ein bisschen geht, ein bisschen Komfort haben. Die Rettungsdecke ist mir zu kurz. Ich bin zwar ein kleiner Hutzel, nur 1,30 Meter groß, aber ich möchte nicht mit Füßen und dem Kopf rausgucken. Ich möchte dieses Geraschel nicht. Ich möchte Komfort, und deswegen brauche ich einen Tarp.
Das verstehe ich. Warum? Übrigens, ich muss immer aufpassen, wenn ich mit Lars unterwegs bin, dass ich ihn nicht zertrete, weil es nur 1,30 Meter groß ist. Ja, ich verstehe dein Argument. Nur, wer schon mal so eine Rettungsdecke in der Hand gehabt hat, im Vergleich zu den Tarps, gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene Marken, verschiedene Größen, verschiedene Materialien auch. Es ist immer ein großes Packvolumen oder ein größeres halt jetzt im Verhältnis zu dieser Rettungsdecke. Und wenn es ums Minimalistischste geht, was ich mitnehmen würde, um mich vor der Witterung zu schützen, dann wäre es diese Rettungsdecke. Und das Knistern ist absehbar nach 2 Tagen dann auch wieder weg, weil ich ja weiter wandere und hoffentlich dann nach diesen 2 Nächten und 2 Tagen wieder in der Zivilisation bin, und dann ist es auch fertig geknistert.
Interessante Ansichtsweise der Minimalisten. Als Maximalist nehme ich natürlich auch einen Kocher mit, weil ich möchte meinen Kaffee, der gehört einfach zum Tag dazu, und möchte mir am Tag auch eine warme Mahlzeit zubereiten können. Vielleicht sogar 2-mal am Tag, je nachdem, wie sehr ich mich verausgabe und wie sehr ich Lust habe, irgendwas zuzubereiten. Was nimmst du mit?
Das Schöne in der Natur, gerade wenn wir im Schwarzwald unterwegs sind, wir haben ja alle Materialien um uns herum, um eben ein Feuer dann zu entfachen. Das heißt, ich nehme natürlich kein Kocher mit, weil mit dem Kocher hast du einerseits immer die Qual der Wahl, welches Brennmaterial nimmst du Gas, nimmst du Benzin, Kerosin, was auch immer. Nee, das also stört mich auch, wenn ich da so ein Gebambel und Geklirre in meinem Rucksack drin habe. Ich nehme nichts mit.
Jetzt musst du aber da ein Feuer machen. Man darf nicht überall ein Feuer machen, aber den Kocher darf man meistens irgendwo aufbauen. Es sei denn, wir haben vom Gesetz her ausgesprochen, also Deutscher Wetterdienst sagt, wir haben jetzt allerhöchste Waldbrandgefahr. Oder die Stufe davor, da darf man auch schon kein Feuer mehr machen. Man darf übrigens generell im Wald, im deutschen Wald, kein Feuer machen. Das muss man wissen. Und in vielen Bundesländern, sogar ganzjährig nicht. Baden-Württemberg ist da ein bisschen lockerer, im Süden sind wir ein bisschen entspannter. Da darf man es unter gewissen Voraussetzungen, da bin ich ja mit dem Kocher besser aufgehoben.
Ja, das heißt, ich müsste aus dem Schwarzwald in die Schweiz wandern, weil da darf ich in der Regel, also auch wenn keine Waldbrandgefahr herrscht, überall ein Feuer machen im Wald.
Aber ich möchte ja im Schwarzwald bleiben.
Das stimmt, ja. Dann würde ich einfach schauen, dass ich möglichst kleine oder keine Rauchentwicklung produziere. Das heißt, ich werde ein Feuer herstellen, das von oben nach unten brennt. Und ich werde da meine Feuerstelle so einrichten, dass ich natürlich einen natürlichen Schutz ringsum habe, damit nicht der ganze Wald anfängt, in Flammen aufzugehen. Und koche dann so über meinem Feuerchen trotzdem meine Speise.
Spannend. Mhm. Ich würde, um den Kocher zu entzünden, natürlich, ich würde mir die Option auch logischerweise offen halten. Ich kann ja trotzdem noch ein Feuer machen, wenn ich jetzt abends irgendwie an einer geeigneten Stelle wäre oder das ist da zulässig. Ich würde ein Feuerzeug mitnehmen, um das Feuer zu entfachen. Ich würde aber vielleicht noch einen Funkenstall zur Sicherheit mitnehmen, falls das Feuerzeug irgendwie aus irgendwelchen Gründen versagt. Ist mir schon mal passiert, in jungen Jahren habe ich ein Feuerzeug im Rucksack gehabt, hat irgendeinen Ausrüstungsgegenstand draufgedrückt auf den Taster und dann war das Gas natürlich entwichen und dann, als ich dann an meinem Ziel ankam und wollte mir da irgendwie was zubereiten, war das doof, da hatte ich einen vollen Kocher, aber ein leeres Feuerzeug und das hat auch mit den Funken nicht funktioniert. Daher Funkenstahl noch zusätzlich. Was nimmst du dann mit als Minimalist?
Ja, also ich hätte ja schon fast die Versuchung gehabt zu sagen, ich nehme auch einen Funkenstahl mit, aber brauche ich auch nicht. Wenn ich da unterwegs bin im Schwarzwald, gibt es coole Materialien, die ich nutzen kann, weil ich bin ja angezogen. Ich gehe ja nicht nackt da raus, sondern ich habe meine coolen Outdoor-Schuhe dabei und die habe ich ein bisschen gepimpt, weil ich habe in meinen Outdoor-Schuhen eine Paracord eingefädelt als Schnürsenkel und nicht den normalen Schnürsenkel, sondern eine Paracord-Schnur und in dieser Paracord, respektive mit dieser Paracord-Schnur, habe ich die Möglichkeit, einen Bogen herzustellen, die Sehne des Bogens, weil ich habe ja nicht unendlich Zeit, um noch in der Natur am Abend eine Sehne herzustellen oder aus Naturmaterialien eine Schnur herzustellen. Und dann werde ich
spannend, ein Feuerchen bohren.
Genau, dann bohre ich mir nur schnell ein Feuerchen. Genau.
Aber ich als Maximalist, ich würde, ja, das ist ja wirklich ein extremer Aufwand, so ein Feuer zu bohren. Ich
meine, wenn du es nicht geübt hast, ja.
Ja, du schwitzt, die Sabber läuft dir aus dem Mund, weil du wirklich, das ist so anstrengend, ich muss mich da kaputt machen und ich bin ja von meiner Wanderung tagsüber bin ich ja schon fix und fertig und dann diese ganzen Vormaßnahmen, ich muss mich ja wirklich quälen, um aber ein Feuer zu bekommen,
also ja,
um es zu entfachen.
Aber an diesem Feuer, was ich dann sitze am Abend, habe ich selber gemacht. Ich habe keine Hilfsmaterialien, natürlich die Paracord, aber grundsätzlich keine Hilfsmaterialien aus der Zivilisation genutzt. Und dieses Feuer hat eine ganz andere Seele. Denn dieses Feuer wurde entfacht aus zwei Materialien, die sich reiben und ganz langsam dieses Kind des Feuers gebären. Und das ist natürlich rein vom Gefühl her viel angenehmer, an diesem Feuer zu sitzen. Ich fühle mich dann viel entspannter und glücklicher als du, der einfach irgendwo ein Feuer entfacht und anzündet und es nur nutzt. Ich habe es geboren.
Interessante Argumentation. Okay. Ich würde mit Hightech-Bekleidung losziehen, weil die eben viele Vorteile hat, vorzugsweise Kunstfaser. Also ich nehme eine Gore-Tex-Jacke mit, ich nehme mein Vlies mit, ich nehme meine Unterschicht mit, eine schnell trocknende Hose, falls sie nass wird, auch aus Kunstfaser, gibt es ganz tolle Geschichten. Und natürlich immer eine Backup-Jacke noch für die in den Fall der Fälle, dass es dann doch ein bisschen kühler wird. Und das wäre das, was ich als Maximalist in meinem Gepäck verstaue. Was würde der Minimalist tun?
Ja, ich nehme ein Longarm-Shirt, das ich auf meiner Haut trage, und zwar aus Merino-Wolle. und dann eine Regenjacke. Das war's.
Knackig. Und was machst du, wenn es abends kühl wird?
Tja, dann improvisiere ich mit dem, was ich in der Natur finde, denn ich werde auf der Wanderung ja unter Umständen auch an irgendwelchen Baumstämmen, die umgefallen sind, vorbeigehen und dann darunter könnte es zum Beispiel trockenes Gras haben oder ich finde trockenes Moos oder an den jungen Buchen, gerade im Herbst, die verlieren ihre Blätter nicht, die trocknen zwar ab, die sind dann auch braun, aber sie liegen da nicht am Boden und diese Blätter kann ich nutzen, um meine Kleider aufzuwerten. Das heißt, ich mache meine Regenjacke zu, ich stopfe die vielleicht noch in meine Regenhose und dann fülle ich die im Armbereich und auch im Brustbereich, das ist der wichtigste Bereich, wo ich dann diese Blätter, dieses Füllmaterial einfülle, um eine stehende Isolationsschicht, wie du bei deinen Hightech-Kleidern hast, zu improvisieren und dann habe ich schön warm.
Wow. Sehr aufwendig.
Ja, aber ich habe ja Zeit.
Ja. Ich habe Zeit. Ich stelle fest, bei deinen Maßnahmen geht ziemlich viel Zeit drauf. Es ist halt die Frage, ob ich da noch, kann ich da noch wandern? Als Maximalist sehe ich das ein bisschen skeptisch.
Ja, was wir nicht definiert haben, ist die Distanz, die wir zurücklegen in diesen 2 Tagen und 2 Nächten.
Du Schlingel! Ja, da hat der John natürlich vollkommen recht. Aber wir sind ja immer noch im fiktiven Szenario. Mhm. Okay, jetzt bin ich unterwegs. Der Körperschweiß, der drückt sich aus den Poren raus, die Kehle wird trocken. Ich bekomme Durst. Der Maximalist, in diesem Falle ich, packt einen Wasserfilter ein, eine Trinkflasche und der Maximalist generiert eben aus dem nächsten Bach oder der nächsten Pfütze, die er findet, frisches Wasser, indem er dieses Wasser mit einer Ultrafiltration reinigt und sich dann einverleibt und dann glücklich und zufrieden da sitzt, weil er ein hochwertiges, tolles, aufbereitetes Wasser trinkt. Was würde denn der Minimalist tun?
Ja, also wenn ich hier im Schwarzwald unterwegs bin, dann wird es mir wahrscheinlich nicht möglich sein, irgendwelche Abfalldinger zu finden, wie zum Beispiel weggeworfene PET-Flaschen, weil die Deutschen sind ja auch sehr penibel und rein und nehmen das alles mit und entsorgen das artgerecht. Da müsste ich doch was mitnehmen, da kann ich nicht in der Natur jetzt so einfach improvisieren. Ich könnte zwar aus Rinde, vor allem von der jungen Fichte, könnte ich einen Behälter herstellen, wo ich dann mein Wasser abkochen könnte über dem Feuer. Aber weil du die Zeit angesprochen hast, hätte ich da vielleicht auch keinen Bock dazu. Ich nehme ein kleines Kochgefäß mit. Ich nehme einen kleinen Topf mit, vielleicht einen Liter Inhalt und werde mir das gleiche Wasser, was du findest, dann einfach abkochen über meinem schönen Feuer, das ich selbst gebohrt habe.
Aber wenn du jetzt eine Wasserquelle findest, die vielleicht ein bisschen aufgewühltes Wasser hat und da, wo die Trübstoffe drin rumschwimmen, weißt du, der Maximalist, der ist klug. Der hält seinen Filter da rein, also wenn ich jetzt so einen Pumpfilter habe, halte ich den Ansaugstutzen rein. Und dann pumpe ich das Wasser durch, das Schmutzige, und dann kommt es schön klar rein, wie man sich eben tolles Schwarzwaldwasser vorstellt, kommt aus dem Filter raus und dann genieße ich das. Mm. Und diesen ganzen Luxus, den hast du ja gar nicht.
Nein, aber ich kann ja improvisieren, denn ich habe ja mein Langarm-Shirt an und dieses Langarm-Shirt, kann ich einen Teil gerne empehren und da werde ich einfach ein Stück meines Ärmels abschneiden und aufschneiden und dann habe ich eine schöne Fläche von diesem Stoff und dieser Stoff, der dient mir dazu, dieses Wasser, vor allem diese Schwebstoffe, diese Trübstoffe ein bisschen rauszufiltern. Das lege ich, dieses Stoffstück, das lege ich dann über mein Pöttchen und dann werde ich mit meinen Händen, dann mache ich so eine Kuhle, also beide Hände zusammen, da habe ich dann eine gewisse Wassermenge, die ich dann da rein leere und dann geht das durch den Stoff durch und ich habe unten klares Wasser oder klareres Wasser und das werde ich dann erst abkochen.
Sehr spannend. Der Maximalist stellt gerade fest, dass der Minimalist enorm federn lässt, während der Maximalist hier im Luxus schwelgt. Okay, sehr spannend. Der Maximalist hat sich vollgetrunken und pumpt dann noch den Rest der Flasche wieder voll. und kann mit diesem tollen Gefäß dann weitergehen. Er hat immer frisches Wasser zur Verfügung. Der Minimalist hat diesen Luxus ja nicht.
Genau, er weiß eben, wie er umgeht mit seinem Körper. Das heißt, ich werde durch das, dass ich auch nicht zu warm angezogen bin, schauen, dass mein Körper nicht zu fest in Hitze kommt, sprich nicht anfängt zu schwitzen. Und ich werde durch die Nase atmen und nicht so viel quatschen und durch den Mund atmen, denn über die Nasenschleimhaut verliere ich weniger Feuchtigkeit, als wenn ich durch den Mund atme. Und so werde ich versuchen, die Flüssigkeit so lange wie möglich in meinem Körper zu halten. Deswegen muss ich dann das Wasser halt auch weniger mit mir rumtragen.
Spannend, spannend, spannend. Der Maximalist packt in seinen Rucksack eine Leuchte. Eine kleine Handleuchte, dass er sich orientieren kann, weil ich muss ja nachts vielleicht mal irgendwie auf Toilette, muss aufstehen, Schlafsack aufmachen, dann muss ich ja wissen, wo ist der Reißverschluss. Was macht der Minimalist?
Tja, ich habe ja, das haben wir noch gar nicht besprochen, ich habe ja mein Messer dabei. Das ist ja was, was ich immer dabei habe, entweder mein Messer oder meine Machete. Ich werde bei meiner Wanderung meine Augen offen halten und schauen, ob ich irgendwo harzhaltiges Holz finde, nämlich Kienspan, so nennt man das, Fatwood, da gibt es ganz viele verschiedene Ausdrücke dafür, vielfach an Piniengewächsen oder eben auch an der Fichte. Kann es sein, dass ich einen umgestürzten Baum, der schon vermodert ist, bei den Ästen, die da aus dem Stamm rauskommen, ein Holzstück finde, das sehr gut mit Harz getränkt ist, dann werde ich das nämlich sammeln und wenn ich das dann in der Nacht oder wenn es dann dunkel wird, keine Leuchte dabei habe, dann nehme ich diesen Kienspan, spalte den in schön kleine Stücke, lange Stücke und werde diese dann an meinem Feuer entfachen und habe so wie eine kleine Fackel, wo ich eben auch mehr oder weniger meine Umgebung ausleuchten kann.
Wow.
Hat man übrigens früher im Mittelalter auch gemacht, da haben wir diese Kienspäne so dann irgendwo reingesteckt, schräg, und dann hat man den Raum etwas beleuchtet.
Ich war vor 2 Jahren hier im Schwarzwald, gibt es ein tolles Freilichtmuseum. Sehr durchkommerzialisiert, aber es ist trotzdem sehenswert. Da hat man so einen Kerzenhalter in so einer nachgebauten Küche. Also es ist schon eine Originalküche, die hat man nur irgendwo in einem Dorf abgetragen und hat sie da wieder neu errichtet. Da sieht man so ein, wie so ein Kerzenhalter, bloß da ist so ein Kienspan, also so eine richtige Locke, so eine rausgeschnitzte drin. Und die haben die Leute tatsächlich damals angezündet und hatten dann Minuten bis Stunden x Licht. Sehr, sehr interessant, gell?
Ja, war eine Ressource, die du ständig auch immer wieder gehabt hast, weil dann musstest du ja noch das Holz schlagen, du musstest es spalten und dann hat man immer wieder mal eben diese Kienbereiche im Holz halt gesehen und gefunden und dann konnte man diese als Ressourcen nutzen.
Das Interessante ist, wenn man dann in dieser Küche steht und schaut oben an die Decke, die ist komplett verrußt.
Ja, das ist krass. Also,
weil Kien ja tatsächlich so viel rußt. Also wäre mir als Maximalist viel zu aufwendig.
Das ist okay für mich. Aber das, weißt du, das Licht vom brennenden Kienspan ist wunderschön. Das ist so ein dunkles, sehr atmosphärenreiches Licht, was dann auch wieder glücklich macht. Und nicht dieses kalte, weiße, künstliche LED-Kacklicht.
Ja, das ist eine Ansage. Aber dennoch möchte ich als Maximalist nicht auf den Komfort verzichten. Und irgendwann bekommt man ja auch Hunger. Ich packe als Maximalist für meine Tour in mein Gepäck gefriergetrocknete Nahrung. Von Hersteller X, idealerweise geschmacksoptimiert. Also es schmeckt ja nicht alles, muss man da seine persönlichen Vorlieben finden. Aber ja, das finde ich eine gute Entscheidung. Da muss ich einfach nur Wasser erhitzen, kippe das rein und werde dann damit meinen Magen füllen, meine Energiereserven aufladen und mich natürlich auch psychisch befriedigen, indem ich die leckeren Geschmacksnuancen in meinem Mund explodieren lasse und mich darüber erfreue. Was macht denn der Minimalist? Der knabbert irgendwie an einem Hölzchen rum. Und
auch da, Augen auf beim Wandern, denn wenn ihr wandert und links und rechts vom Wegesrand guckt, dann werdet ihr unter Umständen, wenn ihr einige Pflänzchen kennt, auch essbare Wildpflanzen entdecken und erkennen. Die einen oder anderen haben auch essbare Wurzeln oder auch nahrhafte Wurzeln, die wirklich energiehaltig sind. Und diese werde ich natürlich während der Wanderung, wenn ich noch keinen Hunger habe, ausgraben mitnehmen. Und wenn ich dann am Abend eben ein kleines Hüngerchen verspüre, dann werde ich mir da diese Wurzeln und was ich auch immer noch sonst noch so gefunden habe, zu Leibe führen. Denn es ist unglaublich spannend, wie viel wir einfach so bei einem kleinen Spaziergang essen könnten, wenn wir das auch kennen würden. Das geht von der Haselnuss über die Eichel bis zum Löwenzahn. Also da gibt es ganz, ganz spannende Sachen. Das werde ich mir einfach während dem Gehen einpacken und dann am Abend essen.
Kann ich sogar als Maximalist teilweise nachvollziehen, denn ich war vor kurzem wandern, also vor ein paar Monaten, in Anführungsstrichen. Vor kurzem, sage ich.
Ja.
Also ich war wandern, schon ein paar Wochen, Monate her. Und da habe ich festgestellt, wie viel krass viel Probenbeeren unangetastet an den Wanderwegen stehen. Normalerweise, früher war das so, da wurde dann immer viel genascht. Also, aber selbst an hochfrequentierten Wanderwegen wird so wenig abgepflückt.
Du weißt, wieso?
Wieso?
Wegen bösen Fuchsbandwurm.
Oh ja, oh ja.
Das haben wir übrigens auch mal in einer Folge thematisiert. Fuchsbandwurm, gefährlich, nein, ja, vielleicht und so weiter. Also Fuchsbandwurm ist grundsätzlich natürlich überhaupt nicht toll, wenn man den kriegt, aber man kriegt den in der Regel nur über den Fuchs selber oder über den Kot des Fuchses und nicht über den Urin. Deswegen, Brombeeren, die nicht angeschissen sind, sind in der Regel auch nicht kontaminiert mit Fuchsbandwurm. Also losnaschen.
Ich trinke gerne Kaffee. Wer mich kennt, weiß das. Und als Maximalist, selbst als fiktiver Maximalist, würde ich gern einen Kaffee trinken. Also nehme ich auch Kaffeepulver mit, dass ich mir ein- bis zweimal täglich ein Tässchen gönnen kann während meinem schönen Ausflug, während einer Pause oder abends zum Feierabend in Anführungsstrichen. Was macht denn der Minimalist?
Ja, die Frage ist, was nimmst du denn mit, um den Kaffee zu machen, wenn du Kaffeepulver mitnimmst?
Gefriergetrocknetes Pulver,
also,
über das ich einfach heißes Wasser kippe.
Ah, okay.
Okay. Ich hatte mal übrigens einen Teilnehmer, ein cooler Typ, der kann Stimmen imitieren. Das ist ein Friseurmeister, ziemliches Talent. Der kann fast jede Stimme von jedem Politiker und so nachmachen. Und wenn du ihn dann ad hoc so aus dem Moment heraus irgendwas fragst, dann kann dir die Stimmen sogar auf die Situation, die gerade, in der man sich gerade befindet, geistreich kann er deine Stimme imitieren. Also der könnte jetzt Helmut Kohl oder egal wen, könnte der in dieser Podcast-Situation, wenn ich sage zu ihm, hey, mach jetzt mal Helmut Kohl nach, dann würde der auf hier podcastbezogen Helmut Kohl imitieren. Irre, der Typ ist ein Genie. Und der hat mal eine Espresso-Maschine für Outdoor mitgebracht. Das habe ich bis dato noch nicht gekannt. Das ist schon über 10 Jahre her. Die gab es mal bei einem großen Handelskette, bei einer Outdoor-Handelskette, da hast du so eine Art Luftpumpe. Da machst du dein Kaffeepulver rein, also hochwertiges Espresso-Pulver, kippst heißes Wasser rein und dann pumpst du. Und da ist so ein, wie sagt man, Manometer, glaube ich, so ein Druckmesser mit eingebaut, so ein mechanischer. Und wenn das dann einen richtigen Druck hat, dann drehst du diese Luftpumpe, so ähnlich sieht das aus, drehst du um und drückst dann auf den Knopf und dann läuft dieses heiße Wasser unter Druck, das wird dann durch das Espresso-Pulver gepresst, dann hast du Outdoor-Espresso.
Okay, also das ist ja völlig, ich sage jetzt mal, maximalistisch unnötig, denn Kaffeepulver muss man gar nicht durch eine Maschine durchlassen, respektive das Wasser, denn man kann das Kaffeepulver einfach mit heißem Wasser übergießen, also vorzugsweise in einer Tasse, nicht einfach so. Und dann muss man einfach ein bisschen Geduld haben und dieses Pulver, das wird sich langsam absenken in diesem Wasser. Das ist am Anfang natürlich durchmischt, dann lässt man da einfach mal geduldig da stehen. Dann wird sich innerhalb von kurzer Zeit diese Schwebstoffe absetzen und dann kann man oben einfach den Kaffee wegtrinken. Also wir brauchen gar keine Maschine, sondern wir können diesen Kaffee dann so relativ minimalistisch genießen. Einfach den letzten Schluck, den sollte man nicht nehmen, ansonsten hat man ganz große, ganz komische schwarze Punkte auf den Zähnen.
Also nimmt der Minimalist auch Kaffee mit?
Nein, der Minimalist braucht kein Kaffeepulver, denn das, was ja alle Leute am Kaffee so schätzen, ist der Geschmack. Und der Geschmack kannst du ganz einfach aus der Natur herstellen, indem du zum Beispiel eine Wurzel von einem Löwenzahn ausgräbst, diese ganz fein schneidest in gleich große Stücke und diese am Feuer auf einem heißen Stein röstest, bis die eben auch so kaffeebraun aussehen. Dann kannst du die in deinen Behälter reinmachen, machst Wasser dazu, köchelst das ein bisschen auf und dann hast du einen Wildniskaffee, der auch nach Kaffee schmeckt. Denn der Kaffeegeschmack ist das Röstaroma der Kaffeebohnen, die man röstet, und nicht der Kaffee an für sich. Hat aber kein Koffein, was auch gut ist, weil wenn du den Kaffee am Abend trinkst, kannst du nachher gut schlafen. Und auch die Menschen, die jetzt sagen, ich kann auch nach dem Espresso gut schlafen, kein Problem, nach dem Löwenzahn kann man das auch.
Als Maximalist möchte ich natürlich auch die Körperhygiene gewährleisten. Natürlich ist mir bewusst, dass ich während dem Trip vielleicht auch, ja, dass das normal ist, dass man ein bisschen müffelt und dass die Hygiene eingeschränkt ist. Aber ich möchte dennoch mich ordentlich waschen können. Also nehme ich eine Seife mit, eine naturverträgliche, die vielleicht sogar im Idealfall biologisch abbaubar ist. Vielleicht das ein oder andere Cremchen auch noch für meine alte, betagte Haut, dass ich jünger wirke, bevor es in die Kiste geht. Und was macht denn der Minimalist? Rennt er dann komplett ungepflegt durch den Schwarzwald oder hast du da eine Lösung für?
Ja, Lösung ist das Zauberwort. Also ich glaube, der Punkt ist, dass ich erstmal, ich stinke eigentlich nur, wenn ich mich nicht gesund ernähre. All diese komischen Geschmacksstoffe kommen meistens von diesen ganzen Konservierungsstoffen oder eben diesen Materialien, die man sich auf die Haut schmiert, damit man dann eben komisch riecht. Also vor allem nachher. Also ich schaue schon mal, dass ich mich ganz gesund ernähre. Jetzt aber, wenn es dann doch dazu kommen sollte, dass ich ein bisschen nach Schweiß rieche, dann werde ich mir, ich habe ja mein schönes Literpöttchen dabei, werde ich mir Wasser warm machen über dem Feuer und dann nehme ich einen schönen Mooslappen und tunke diesen Mooslappen in das warme Wasser und nehme ein bisschen von der Asche, die weiße Asche, die ich sowieso am Feuer habe, tunke meinen Schwamm dann so rein und dann werde ich mir die unter den Achseln den Schweiß wegwaschen. Übrigens, die Asche braucht ihr nicht wirklich, aber die hat so einen feinen Nebeneffekt. Und dann kann ich mich so waschen. Geht übrigens auch super für die Haare, wenn man dann vielleicht fettige Haare kriegt, jetzt nicht nach 2 Tagen und 2 Nächten, aber dann könnte man auch mit der weißen Asche einfach sein Haar ein bisschen pudern und fühlt sich dann puderwohl.
Wenn der Maximalist jetzt in diesem fiktiven Falle auf Weibchensuche wäre, dann würde der Maximalist möglicherweise denken, dass man ja dann ein eher unattraktiver Partner ist, weil man ja nach Feuer riecht oder nach Asche oder... Es ist eine interessante Vorstellung.
Ja, ist es. Und das ist ja genau, und das ist sehr, sehr interessant und spannend. Wir Menschen, wir haben nicht nur einen Geruch, den wir riechen können, sondern es gibt auch gewisse Stoffe, die wir nur wahrnehmen mit unserem limbischen System, also sprich mit unseren Riechzellen, aber das nicht abspeichern als Geruch. Und so werden wir auch unsere Partner finden in der Natur. Und da, ich spreche jetzt von der Natur im Sinne von früher, als wir noch keine Maskierungen zur Verfügung hatten, denn jedes Parfum, jeder Duftstoff, den wir an unseren Körper schmieren und dann noch für viel Geld, täuscht unser Gegenüber, das Weibchen oder das Männchen, von unserer wahren Geruchsnuance. Denn es gibt ja das Sprichwort, ah, den kann ich riechen, den kann ich nicht riechen. Und vielfach wird man dann in der Partnerschaft nach einigen Jahren, wenn man zusammen ist, den anderen irgendwann mal riechen und dann merken, ups, der schmeckt mir ja gar nicht. Also da kann durch das eben genau sowas auftreten wie Beziehungsprobleme, weil ich am Anfang ihn nicht gerochen habe. Deswegen, alle Menschen seit Millionen von Jahren haben immer nach Feuer gerochen. Das ist der typische menschliche Duft, das gehört dazu. Natürlich den Eigenduft auch noch. Aber das ist etwas Natürliches und völlig aus unserem Sinn, weil wir kein Feuer mehr machen oder zumindest nicht mehr so viel am Feuer unterwegs sind.
Riechen.
Ja, unbedingt, weil Schweiß ist ja nicht gleich nur eklig, sondern das sind Duftstoffe, die etwas auslösen in unserem Hirn. Und das Spannende ist, unser Riechnerv, das ist ja ein Hirnnerv, der Olfactorius, der uns direkt Informationen liefert, ohne gefiltert zu werden von unseren, ich sage jetzt mal, Vorstehermechanismen. Also das Gehör, das Sehen, das Schmecken, das wird alles gefiltert und da kommt nur ein Teil in unser Hirn rein. Aber der Geruchsnerv, also sprich, so wie wir riechen, da gibt es keinen Filter, weil das eine überlebenswichtige Notwendigkeit ist, Gefahr auch zu riechen.
Spannend.
Ja.
Ich möchte jetzt von A nach B kommen. Als Minimalist. Die Wanderung muss ja irgendwie ein Ziel.
Nee, du bist ein Maximalist.
Ach so, ja, stimmt. Ich bin schon. Jetzt war ich so in dich vertieft.
Oh.
Nein, in deine Gedankengänge vertieft.
Ah, okay.
Muss man korrigieren.
Ja, gerne,
ganz deutlich. Ausrufezeichen. Als Maximalist möchte ich ja, und du hast ja das gleiche Problem als Minimalist, du willst ja von A nach B kommen.
Das ist noch nicht ein Problem, aber ja, ich bin gespannt.
Doch, es wird so ein Problem, denn okay. Wenn das eine längere Strecke ist, du musst ja den Weg kennen, beziehungsweise musst ja irgendwie orientieren. Hm. Ich als Maximalist, ich lade mir jetzt auf mein Smartphone eine Karte von der Region und arbeite mich dann mit dem GPS-Gerät und mit Hilfe der Wanderweganzeiger, die dann irgendwie an die Bäume getackert sind oder in Form von Wegschildern, arbeite ich mich bis zu meinem Ziel hin. Würde der Minimalist das auch so machen oder hätte der Minimalist einen anderen Ansatz?
Ja, habe ich. Und ich möchte nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln jetzt da noch durch die Natur wandern. Ich würde mich vorgängig mal überhaupt mit der Örtlichkeit auseinandersetzen. Ich werde mir eine Karte mal anschauen, das kann online oder auch natürlich Hardware sein, vom Schwarzwald, von diesem Gebiet, wo ich wandern möchte. Dann schaue ich mal ungefähr die Himmelsrichtung, wo ich tendenziell auch in die Richtung gehe. Und dann würde ich einfach so los mit dieser Karte in meinem Kopf, weil ich kann mir dieses Bild ja merken, und würde anhand der natürlichen Möglichkeiten die Himmelsrichtungen je nach Tageszeit dann auch herauskitzeln. Denn das ist gar nicht so schwer, weil ich, wenn ich am Morgen losgehe, weiß ich, dass wenn die Sonne aufgeht, geht die tendenziell im Osten auf. Also und unsere Schwarzwaldtour, die würde ja jetzt vielleicht von Osten nach Westen gehen. Dann wüsste ich, am Morgen ist die Sonne mir im Rücken und dann wandere ich weiter und ich weiß, die Sonne geht tendenziell im Westen unter. Also wenn ich gegen Abend die Sonne im Gesicht habe, bin ich immer noch auf der rechten Spur.
Sehr spannend. Wir machen mal einen Cut. Wir haben euch jetzt mal Minimalist gegen Maximalist gestellt. Es sind natürlich nur fiktive Sachen. Der John tendiert genauso zum Maximalismus, wie ich genauso zum Minimalismus tendiere. Also es sind jetzt nur, wir haben jetzt das nur mal gespielt und gestellt und auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Was wir euch mit dieser Folge näher bringen wollten, ihr könnt ja oft auf Equipment verzichten. Und in der Praxis, das hat der John und ich schon über Jahre so oft festgestellt, packen Leute einfach häufig viel zu viel ein. Natürlich ist es gut, wenn man für die ein oder andere Situation gewappnet ist und noch Plan B hat und auch manchmal möchte man die Komfortzone ja bewusst erweitern und sich nicht abquälen. Ich meine, John hat jetzt die harte Minimalisten-Methode dargestellt, die sicherlich nicht für jeder Mann und jede Frau geeignet ist. Mhm. Und ich habe die Maximal-Methode dargestellt, die sicherlich auch nicht für jeden geeignet ist, weil er einfach so viel mitschleppt. Also man muss den persönlichen Kompromiss finden. Aber was wir euch damit sagen wollten, je weniger ihr mitnehmt, desto besser seid ihr vielleicht fokussiert auf die Natur. Das heißt, der Wert eurer Reise, eurer Wanderung, der steigt enorm, weil ihr eben, wenn ihr minimalistischer seid, keine störenden Kochergeräusche habt, sondern wie der John eben schon gesagt hat, ihr erschafft vielleicht ein Feuer mit viel Arbeit und viel Schweiß, aber das Erfolgserlebnis ist ja doppelt so schön, weil das Feuer hat tatsächlich mehr Seele. Ihr habt ein Erlebnis, ihr habt einen deutlichen Mehrwert und das kann ja auch euer persönliches Empfinden deutlich ins Positive rücken. Das heißt, ihr habt nochmal ein echtes Abenteuer.
Und gleichzeitig auf der anderen Seite, je mehr Material ihr dabei habt, gerade wenn ihr unter Umständen in eine Notsituation kommt, ihr findet vielleicht den Weg tatsächlich nicht mehr, ihr werdet mehrere Tage halt dann oder noch mehr Tage in der Natur verbringen müssen, dann ist natürlich das Material, das ihr dabei habt, das, was eure Komfortzone entweder beglückt oder eben weniger beglückt. Und deswegen kann es auch mal sein, dass es vielleicht die richtige Wahl war, eine Jacke mehr oder einen Pullover mehr mitzunehmen als eben einer zu wenig. Und da gibt es halt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die man da auch empfehlen könnte. Wenn ihr das habt, dann geht alles super. Oder wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr da den Vorteil. Es ist sehr individuell. Und das macht das Outdoor-Leben ja auch so spannend. Oder eine Wanderung oder eine Tour, was auch immer. Was nimmt man mit? Was möchte man sich geben? Was möchte man rausprobieren? Im Sinne, ich nehme jetzt kein Zelt mit, sondern nur ein Tarp. Das ist ja das, ja, warum wir das auch machen. Ne?
Ja, ich habe zwei Konzepte, weil es macht beides tierisch Spaß. Mhm. Wenn ich jetzt so eine Wanderung mache mit Übernachtung, dann bin ich entweder Hightech unterwegs, da habe ich einen tollen Deuter-Rucksack, der sehr leicht ist, ein super Teil. Dann habe ich meinen Schlafsack, meine Isomatte und so dabei und meine Hightech-Bekleidung. Und dann nutze ich auch einen Kocher. Mhm. Ich übertreibe es jetzt nicht so von der Fülle an Sachen, die ich dabei habe, aber das genieße ich dann. Und manchmal bin ich unterwegs, da habe ich meinen kleinen Helikontext-Rucksack dabei, so ein Mini-Ding, wo fast wirklich nichts reinpasst, aber er reicht aus. Und da habe ich meinen Tarp, meine Swagman-Roll, das ist so ein gefüttertes Poncho, was man jetzt natürlich nicht in der kalten Jahreszeit als Schlafsackersatz verwenden kann. Aber damit kann man auch draußen knacken und wenn ich dann irgendwo ein Feuer machen darf, dann mache ich das. Meistens mache ich kein Feuer, weil ich keine Aufmerksamkeit will, aber ich habe so einen kleinen Kocher dabei, so einen Esbit-Kocher, so einen klassischen Klappkocher, den ich ja lange gehasst habe als Soldat. Weil der einfach, ja, es gibt bessere Sachen, aber wenn man jetzt im Laufe der Jahre, wenn man ein bisschen sich geistig weiterentwickelt, dann lernt man ihn wieder zu schätzen und da mache ich dann meine Speisen drauf, meine Getränke oder ich nehme meinen Trangia-Kocher mit, der ist aber sehr sperrig und dann habe ich wirklich so ein Nostalgiegefühl, weil es ist so eine Wenigkeit, so wie sagt man so, es ist schon ein bisschen minimalistischer als die andere Variante und auch robuster.
Ja.
Weil es ja wirklich andere Materialien sind. Und wer da übrigens mal schauen will, mit was ich unterwegs bin auf meiner Webseite, bei Survival Gear unter dem Punkt, da findet ihr so ein paar Produktempfehlungen, die sich meiner Meinung nach über Jahre bewährt haben, weil ich die schon jahrelang nutze. Wie machst du das denn? Fährst du auch so zweigleisig wie ich oder bist du...
Absolut, ja, weil es ist wirklich auch ein Gefühl, auf was habe ich gerade Lust? Habe ich Lust... maximalistisch unterwegs zu sein oder eben mit viel Komfort und ich nehme einen Stuhl mit, weißt du, das ist auch, ich meine, immer auf einem Baumstamm zu sitzen oder auf einem Stein, das, irgendwann hast du das mal gesehen, du kannst natürlich eine Unterlage mitnehmen, wo du dann von der Kälte und der Feuchtigkeit isoliert bist, aber trotzdem ist es nicht wirklich bequem, dann kann es durchaus sein, dass ich mal einen Stuhl mitnehme, so einen klappbaren Campingstuhl, da gibt es auch verschiedene coole Sachen. Ja, und dann bin ich so unterwegs und dann sage ich wieder, nein, jetzt gehe ich wieder auf minimalistisch und dann nehme ich fast nichts mit. Einfach um auch wieder neue Sachen herauszufinden, auszuprobieren, zu improvisieren und zu überlegen, hey, wie würde ich dieses Problem lösen? Das ist das Leben.
Ich habe vor 10 Jahren ungefähr von dir mal einfach so eine Sitzunterlage geschenkt bekommen. Die nutze ich heute noch.
Ja, die ist geil.
Und, ja, und die letzten Jahre weiß ich das wirklich mehr zu schätzen als früher, denn früher habe ich mich einfach auf einen kalten Stein gesetzt, das hat mich nicht gejuckt. Nee. Heute, es ist schon geil, wenn du dann so ein kleines Gimmick dabei hast und packst es aus, weil du kannst dich auch auf nassen Untergrund setzen, hast ja trotzdem einen trockenen Po. Ja. Und das ist, ja, geht schon ein bisschen in den Maximalismus rein, gell? Aber trotzdem
obwohl cool. obwohl es von der Sitzunterlage oder Gelegenheit das Minimalistischste ist, was du mitnehmen kannst. Und das finde ich auch so genial. Ich habe das auch immer dabei. Also das ist wirklich eine geniale Geschichte. Das habe ich übrigens vom damaligen Vertreter von Bergans gekriegt. Da haben wir uns auch einfach mal hingesetzt, einen Whisky getrunken und dann hat er diese Matten ausgepackt und habe gesagt, genial, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu organisieren. Und ich habe auch da wieder den Wert geschätzt oder kennengelernt, wie wohl es ist, dass du eben keinen nassen und kalten Popo hast, sondern wirklich trocken und relativ gut isoliert unterwegs bist. Und das ist so individuell und vielleicht auch stimmungsabhängig. Weißt du, bist vielleicht mal gut drauf und dann kannst du mehr ab mit Minimalismus und dann bist du vielleicht mal weniger gut drauf oder ein bisschen kränklich oder vielleicht ein bisschen müde. Dann bist du froh, wenn du dich dann in einen schönen, bequemen Sessel setzen kannst mit einem, sag jetzt mal, gemütlichen Schaffell, das da drauf liegt.
Ja, klingt gut. Noch zum Abschluss, was ich auch zu schätzen gelernt habe, das Schweizer Messer. Früher habe ich immer, ja, entweder so ein feststehendes Messer eingepackt. Und heute habe ich das kleine Schweizer Messer dabei. Du kannst ja damit alles machen, streng genommen. Und gerade bei so Wanderungen oder so, wenn du so einen Overnighter hast, reicht es ja für die meisten Anwendungszwecke.
Absolut.
Und ich kann mir dann sogar noch einen Splitter rausziehen durch das tolle Zubehör. Wir haben übrigens eine tolle Folge über das Schweizer Messer gemacht. Schaut mal durch, hört ihr euch an. Die ist wirklich hörenswert. Da bringen wir ganz interessante Fakten über das Schweizer Messer ans Licht, die natürlich schon bekannt sind, aber die man als Normalo eigentlich gar nicht so mitkriegt. Mhm. Genau. Also ihr seht, man kann minimalistisch unterwegs sein und fährt gut, wenn man das will und wenn man sich ein bisschen belasten will, weil nicht immer ist Minimalismus schön. Maximalismus ist auch nicht immer schön, weil man viel mitschleppt. Also ihr müsst für euch einen Zwischenweg finden. Und unsere Mission mit dieser Podcast-Folge war einfach nur, dass wir euch mal zwei Seiten näher bringen wollten und ihr müsst euch halt oder ihr könnt euch für eine Seite entscheiden, könnt ihr auch vermischen. Es gibt kein richtig oder falsch, um die Eingangsfrage, wer hat recht, zu klären. Und ja, das ist so, das ja, und so viel dazu.
Nee, du darfst schon nur ausreden, erzähl, was du sagen willst.
Ich habe jetzt den Faden verloren.
Richtig und falsch war's.
Ja. Deswegen, richtig und falsch gibt es nicht und damit schließen wir diese Podcast-Folge ab und der John übernimmt das Schlussplädoyer.
Genau, egal mit was ihr jetzt da rausgeht, in die Natur, mit mehr oder weniger, mit dem einen oder anderen Gegenstand, ich glaube, der Punkt ist wirklich, geht raus, versucht euch so viel Komfort wie möglich in der Natur zu schaffen und ja, genießt diese neuen Skills, die ihr vielleicht für euch selbst entdeckt, mal ein Feuer auf eine nicht herkömmliche Weise zu machen oder eben mal eine Unterkunft zu bauen aus Naturmaterialien oder eben auch so ein Tarp, so eine Plane mal andersweitig zu nutzen. Das ist das, was ja auch das Leben ein bisschen spannender macht. Wir freuen uns, wenn ihr euch an unseren Podcast-Folgen einige Inspirationen holen könnt fürs Leben. Ja, wenn ihr möchtet, schaltet wieder ein. Immer am Montag, alle zwei Wochen um 15 Uhr gibt es eine neue Folge von Bush Talk, Survival, Bushcraft und Gear. Wir wünschen euch alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit. Startet gut in euren Tag oder in euren Abend, je nachdem, wo ihr gerade seid und unsere Podcast-Folge hört. Beim Putzen, Spülen, Waschen, Arbeiten.
Es gibt ja Teilnehmer, die hören unsere Podcast-Folge zum Einschlafen.
Ah ja, habe ich auch schon gehört.
Erfahren. Ja, ja.
Am Anfang, als ich das gehört habe, ich so, also das ist ja nicht so toll.
Ja.
Aber das ist eigentlich ein Kompliment, weil anscheinend es, ja, kann das beruhigen und das ist ja schön, wenn man Stress abbauen kann, indem man uns zuhört und dann schlafen, einschlafen kann.
In diesem Sinne, alles Gute, Leute, bis demnächst. Wir sagen
tschüss.
Ciao.